Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Schaaf herzlich willkommen aus unserem Übertragungswagen auf der Leipziger Buchmesse. Neben der Frankfurter Buchmesse im Herbst ist das die Frühjahrsschau der Bücher und gehört nach rund 20 Jahren ihres Bestehens mittlerweile auch zu den Großen der Welt. Wie in Frankfurt gibt es auch hier einen zwar etwas kleineren, aber doch Gastlandauftritt und der ist in diesem Jahr Serbien. Wir wollen Ihnen in dieser Sendung ein bisschen von dem vermitteln, was so besonders ist an Leipzig. Seien Sie nochmal herzlich willkommen.
Willst du eine Traktorgeschichte hören? Dann tipp auf den Bauern in dem Traktor, der den Pflug zieht.
Das Buch, das spricht. Zu Kindern, die Fragen haben, wie zum Beispiel die nach dem Leben auf einem Bauernhof. Das geht so, man berührt mit einem elektronischen Stift, genannt Tipptoy, die entsprechende Stelle in einem Tipptoy-Buch. Und schon liest der schlaue Stift von alleine. Das sprechende Buch, eine Neuheit des Ravensburger Verlages. Bücher verändern ihre Erscheinungsform. In diesem Jahr stehe nun endlich auch der Durchbruch des E-Books bevor. Verkünden oder besser hoffen manche aus der Branche. Aber in welchem Outfit auch immer. Die Faszination des Wortes, der Literatur, des Lesens ist ungebrochen. Nirgends kann man das besser sehen als in diesen Tagen in Leipzig. Auf einer Messe, für die nicht das Geschäft im Vordergrund steht, wie im Herbst in Frankfurt, sondern die Begegnung von Lesern mit Autoren, von Lesern mit Verlagen, von Autoren mit Verlagen. Leipzig liest, heißt das untrennbar zur Messe gehörende Lesefest, das angeblich das größte Europas ist, und nicht nur das Messegelände, sondern die ganze Stadt Leipzig zum Schauplatz hat. Und noch etwas ist ganz besonders. Hier wird der Lesenachwuchs gefördert.
Wir haben, als die Leipziger Messe sich so auf ihr Konzept zuentwickelt hat, das sie heute hat, das sehr begrüßt, dass sie Kinder- und Jugendbuch in den Mittelpunkt stellt und natürlich auch hier diese intensiven Schulklassenprogramme und so weiter macht, weil erstens sind das unsere unmittelbaren Leser und zweitens sind es die zukünftigen Leser sämtlicher Bücher.
So ist es. Ulrich Störeko-Blume war das, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen. Halle 2, das ist ein magischer Ort auf dieser Messe, ein Intreff, jedenfalls für alle unter 30 und für alle, die Comics und Fantasy lieben. Ehrlich gesagt schaffe ich es nicht, jedes Mal dorthin zu kommen, dazu reicht die Zeit meistens nicht. Naja, und so direkt unter 30 bin ich ja auch nicht mehr. Aber meine Kollegin Nadine Wojcik, zwar auch nicht unter 30, aber sie war dort, weil sie Ihnen erzählen will, was es dort so Besonderes gibt.
Für Halle 2 braucht der Messebesucher starke Nerven. Drachenjäger kreuzen den Weg, auf dem Gang begegnen einem Zombies mit weißen Augäpfeln und ohne Pupillen. Am Kaffeestand steht eine Gruppe undefinierbarer Wesen in Stöckelschuhen. Diese Halle hier vereint gleich mehrere Fantasiewelten. Science-Fiction, Manga aus Japan, Superhelden und Fantasy. Aber auch Altbewährtes findet großen Andrang.
How are you?
Marianne.
What character would you like?
Welchen Charakter möchtest du?
Bart.
Marianne wünscht sich Bart Simpson, den kleinen gelben Helden aus der US-amerikanischen Serie. Die gibt es nicht nur im Fernsehen, sondern auch als gedruckten Comic. Eine sehr persönliche Signierstunde am schwarzen Sofa der Halle 2, das junge Pendant zum blauen Sofa der großen Belletristik. Hier unterschreibt Zeichner Serban Kristeşko nicht nur, er malt auch gleich einen seiner Charaktere auf die Bücher, auf Zettel. Ein Fan hat sogar eine Unterhose mitgebracht.
Wir könnten den gesamten Tag signieren und würden immer noch nicht fertig werden. Es ist immer so schade, wenn man dann Leute wegschicken muss, weil die natürlich auch sehr unglücklich sind. Aber man muss natürlich auch ein bisschen Verständnis für den Zeichner haben, weil es ist keine Zeichenmaschine, keine Signiermaschine. Und irgendwann fällt dem auch der Flügel ab und deswegen muss man irgendwann auch Schluss machen.
Sagt Steffen Volkmar vom Panini Verlag und Redakteur für die deutschsprachigen Ausgaben der Simpsons. Im Signierbereich gegenüber des schwarzen Sofas sitzt Far Syndrome, Autorin und Manga-Zeichnerin.
Ich hätte gerne einmal die Katze.
Ja, okay. Sie sind Berti.
Manga ist das japanische Wort für Comic und steht damit meist für Figuren mit riesigen Augen, bunten Frisuren und vereinfachten Gesichtszügen. Far Syndrome malt einem Fan eine kleine Zeichnung ins Buch.
Es gibt bei uns in Deutschland eine sehr große deutsche Manga-Szene seit ein paar Jahren. Ich würde sagen, seit ungefähr 10 Jahren oder 11 Jahren. Wir sind noch lange nicht so gut wie die Japaner, auf keinen Fall, das würde ich nicht sagen. Aber wir versuchen uns stetig zu verbessern.
Far Syndrome trägt eine voluminöse blonde Kurzhaarperücke, die wie ein Helm auf ihrem Kopf sitzt. Dazu ein Blümchen-Petticoat-Kleid, darauf jede Menge Schleifen. Mit den Mangas wurde auch das sogenannte Cosplay nach Deutschland importiert. Cosplay ist eine Abkürzung von Englisch Costume Play, wörtlich Kostümspiel. Hier versuchen Manga-Fans, ihre Lieblingsfiguren so detailgetreu wie möglich darzustellen. Die Cosplayer sind in Halle 2 unter all den Fantasiewesen ganz klar in der Mehrheit. Für sie hat die Leipziger Buchmesse fast schon Festivalcharakter.
Sehr cool, also coole Leute, die sind alle gut drauf, das ist echt schön.
Sagt eine von ihnen. Wie sie wirklich heißt, verrät sie nicht, dafür aber den Namen ihres Vorbildes, Naga. In wochenlanger Näh- und Bastelarbeit hat sie ein Drachenkostüm geschneidert mit Stoffschwanz, einer Zackenkrone und vier Armen. Einige Cosplayer wollen aber nicht nur wie ihre Vorbilder aussehen, sondern übernehmen auch deren Hobbys. Dafür hat der Deutsche Go-Bund ein eigenes Areal aufgebaut und veranstaltet dort auch ein Turnier. Go ist ein jahrtausendealtes asiatisches Brettspiel. Schülerin Vivian beugt sich über die schwarzen und weißen Steine und grübelt über den nächsten Spielzug. Sie hat das Spiel Go durch einen japanischen Comic entdeckt.
Es gibt Manga über Go, das heißt Hikaru no Go. Und das habe ich angefangen zu lesen und da geht es halt um das Spiel. Und dadurch habe ich das dann kennengelernt, dann habe ich es im Internet gespielt und dann war ich die letzten 3 Jahre auch immer hier. Ist halt ein cooles Spiel.
Die Leipziger Buchmesse und vor allem die Halle 2 widerlegen deutlich das Vorurteil, Jugendliche würden nur vorm Computer und Internet abhängen. Vielmehr wissen etliche von ihnen genau, wie sie alle Medien kombinieren können und wie groß die Magie des Buches immer noch ist.
Eine Magie, die hier in Leipzig immer besonders zu spüren ist. Hier kann man in Büchern stöbern, zu Lesungen gehen, die fast alle rappelvoll sind. Hier kann man auch die Lieblingsautoren hautnah erleben. Und die kommen gerne auch zu Interviews in unseren Übertragungswagen. Tanja Dückers war zum Beispiel gestern hier. Etliche Bücher hat sie in den letzten Jahren geschrieben, hat ihren festen Platz im deutschen Literaturbetrieb und wohnt in Berlin. Geboren ist sie 1968 in West-Berlin. Und das ist wichtig zu betonen, weil es unmittelbar mit ihrem neuen Roman Hausers Zimmer zu tun hat. Darüber haben wir gesprochen. Tanja Dückers, in ihrem neuen Roman, in dem auch eigene biografische Erfahrungen eingeflossen sind, spielt in West-Berlin im Jahr 1982. Das war eine ganz andere Stadt, als wir sie heute kennen. Die Mauer stand noch und manche dachten, die steht für immer. Geografisch eine Insel mitten in der DDR. Was war das für eine Atmosphäre damals in diesem West-Berlin? Können Sie sich noch erinnern?
Ja, ich kann mich gut erinnern. Das ist ja auch ein Grund gewesen, dieses Buch zu schreiben, dass ich das Gefühl hatte, mein Gott, es sind so viele gute Romane über die ehemalige DDR geschrieben worden, aber irgendwie fehlt mir doch ein bisschen etwas über dieses West-Berlin damals zur Hochzeit des Kalten Kriegs, als man wirklich von Wende und Mauerfall und so noch nichts ahnen konnte. Es war schon eine sehr andere Stimmung. Erstmal war Berlin ja nun lag am Rande sozusagen. Es war Frontstadt, Inselstadt, also die geopolitische Situation war eigentlich einfach vollkommen anders. Es gab eine Zukunftsunsicherheit, es gab eine reale Bedrohung, die ich auch, obwohl ich damals noch ja ein Kind war, durchaus wahrgenommen habe. Die Stadt umwehte etwas sehr viel Düstereres. Ja, man wusste, wenn es einen atomaren Konflikt gibt, dann ist man im Epizentrum von allem. Damals kamen diese Begriffe No Future auf. Gleichzeitig war Berlin aber auch schon immer eine sehr experimentierfreudige Stadt, eine anarchische Stadt. Es war die Stadt in Europa, in der die meisten Demonstrationen stattfanden. Es war die Stadt, in der viele Künstler sich zusammenfanden. Man denke an die Neuen Wilden und viele andere, an Musiker, Blixer Bargeld und so weiter. Also es war auch eine sehr dynamische Stadt, trotz dieser politischen Stagnation damals.
Und rein äußerlich, wie müssen wir uns das vorstellen? Heute ist Berlin wieder Hauptstadt und glänzt aus allen Poren sozusagen.
Ja.
In Ihrem Roman kann man auch noch so ein bisschen mitkriegen, auch das war damals noch ganz anders. Das ist ja immerhin schon sehr lange her jetzt auch.
Ja, wenn ich mich so zurückerinnere, war West-Berlin und der Osten natürlich auch noch umso mehr. In dem Roman wird auch ein Ausflug nach Ost-Berlin beschrieben. Es war einfach wirklich sehr viel grauer. In der Luft hing Kohleofengeruch. Es gab noch recht viele Einschusslöcher. Also man hatte doch ein bisschen das Gefühl, man befindet sich noch so in einer sich sehr lange hinziehenden Nachkriegszeit. Etwas ist noch nicht wirklich beendet.
Sie haben gerade selber schon erwähnt, im Roman kommt auch vor, ein Besuch in der DDR. Es ist jetzt schwer, das nicht zu mischen. Ihre Biografie, die Sie ja auch zu der Zeit ungefähr gleich alt waren oder genauso gleich alt mit der Figur, die pubertiert in diesem Roman und die natürlich auch noch ganz andere Sachen zu bewältigen hat, die Langeweile und die Sehnsüchte. Aber dieser Besuch in der DDR, war das damals üblich, da rüber
zu fahren? Doch, solch einen Ausflug mit der Schulklasse habe ich tatsächlich gemacht. Also auch wenn die Romanfigur schon eine Fiktion ist und sich auch in einigen Dingen von mir und meinem Erleben unterscheidet, ist doch die Hintergrundfolie, auf der das alles spielt, dieses Berlin, diese Stimmung damals und auch dieser Ausflug nach Ost-Berlin, das habe ich natürlich schon selbst erlebt, sonst würde ich mir das auch nicht anmaßen, darüber zu schreiben. Also das war natürlich schon möglich und das war natürlich auch sehr beeindruckend, dass man da so auf die andere Seite der Stadt ging und einerseits sie als sehr fremd erlebt, gleichzeitig Berlinern die Menschen, wie man das auch kennt. Also sprachlich sind sie einem näher als ein Bayer, aber gleichzeitig ist es ein völlig anderes politisches System. Also ich habe teilweise erst wirklich sozusagen in Retrospektive begriffen, wie absurd das Ganze eigentlich gewesen ist. Das war auch so ein Moment, um diesen Roman zu schreiben. Was für eine doch auch bedrückende Situation das war, aber wie man gleichzeitig in Berlin natürlich irgendwie auch ganz normal gelebt hat und das auch sehr verdrängt hat, diese Situation. Dann, Berlin hat ja auch nicht nur eine mondäne, sondern auch eine provinzielle Seite. Ich habe so versucht, so diesen anhand des Mikrokosmos eines Hauses und seiner Bewohner die damalige Zeit etwas zu schildern.
Wenn man nach Westdeutschland gefahren ist oder Restdeutschland, hat man, glaube ich, gesagt.
Ja, das war natürlich sehr verächtlich, Restdeutschland. Ja, dann hat man
dann waren die Berliner Avantgarde, oder?
Dann hielten sie sich natürlich wieder für etwas ganz Exklusives und solch eine Reise wird ja auch beschrieben, also ein Ausflug nach Ost-Berlin und einer nach Restdeutschland und es sind beides Ausflüge in jeweils sozusagen fremde Welten. Man kann sich das vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen, aber damals hatte man, wenn man, so wie ich, in Berlin aufgewachsen ist, das Gefühl, es gibt eigentlich drei Deutschlands. Es gibt diese DDR, es gibt West-Berlin und dann Westdeutschland, Restdeutschland. Aber man hat das schon als sehr anders empfunden, als sehr fremd. Und tatsächlich waren viele westdeutsche Städte schon wirklich hergerichteter als West-Berlin. West-Berlin sah aus, als sei der Krieg noch nicht so lange vorbei. Und das hat man auch wirklich als starken Unterschied bemerkt, ja.
Sie haben das selber gerade schon angesprochen. Wir haben eine ganze Reihe von Lebensgeschichten oder Erwachsenwerden-Geschichten aus der DDR. Die haben wir alle nach der Wende gelesen. Und Ihre füllt jetzt tatsächlich ein bisschen eine Lücke. Das fehlt auch. Was hat Sie denn am meisten geprägt aus dieser Zeit? Was würden Sie heute sagen im Rückblick?
Ich würde schon sagen, dass diese bipolare Weltordnung, dass diese beiden Blöcke, dass diese Situation einen geprägt hat, dass das etwas wirklich Bedrückendes war und dass man sich vor diesem Wettrüsten und diesem Militarismus sehr gefürchtet hat, das hat mich absolut geprägt. Also ich bin dadurch ein politisch denkender Mensch geworden. Man ist mit dieser Politik aufgewachsen. Berlin war immer ein hochpolitischer Ort. Es war ja auch, also es gab ja kaum einen Abend, an dem nicht debattiert wurde, so ungefähr. Und man wusste eben, man ist da im Epizentrum und dass in Berlin so viele Demonstrationen stattfanden, auch heute ist nicht mehr so viele wie damals, aber es war immer natürlich ein sehr spannungsreicher Ort. Also das hat sich schon auf mich übertragen. Das würde ich schon sagen. Und gleichzeitig vielleicht auch eine gewisse Trauer, weil man immer das Gefühl hatte, irgendwie doch in einer Stadt zu leben, die irgendwie amputiert ist und die so wahnsinnig zerstört wurde und wo man immer hört, ja, früher mal in den 20er Jahren, da war Berlin eine ganz tolle Stadt. Man hat immer das Gefühl, man lebt in diesem merkwürdigen Danach. Und das hat natürlich irgendwie was Deprimierendes, wenn man immer von Großeltern oder Urgroßeltern erzählt bekommt, man würde die eigentlich tolle Zeit der Stadt, in der man lebt, ja gar nicht mehr erlebt haben. Und es ist natürlich für mich jetzt doch auch ganz schön, dass durch den Mauerfall und auch natürlich auch eine gewisse auch politische Aufwertung Berlins, dass es auch wieder Hauptstadt ist, dass Berlin doch auch ganz gute Zeiten im Moment wieder erlebt.
Rückblick auf West-Berlin in Leipzig. Tanja Dückers war das in unserem Übertragungswagen auf der Leipziger Buchmesse. Besser gesagt in unserem kleinen provisorischen Studio, das in Wirklichkeit ein Wohnmobil ist, sehr gemütlich. Wir stehen hier neben der großen gläsernen Messehalle. Hin und wieder fährt ein Bus vorbei, wie man hören kann. Nur damit Sie sich jetzt etwas ein Bild machen können, wo wir hier eigentlich sind.
Junge deutschsprachige Literatur ist nach wie vor ein Schwerpunkt auf der Leipziger Buchmesse und es gibt auch von Seiten des Feuilletons viel Aufmerksamkeit für Debüts, für junge Autorinnen und Autoren, auch für junge Lyriker.
Und diese Aufmerksamkeit gibt es vor allem auf einer Reihe von Veranstaltungen abends in der Stadt. Eine, die schon Kultcharakter hat, ist die lange Leipziger Lesenacht, die Organisator Claudius Niesen, den Sie gerade gehört haben, ins Leben gerufen hat. Unser Reporter Ronny Arnold, selbst Leipziger, hat immer einen Blick, wo die junge Szene sich trifft. Und dieses Mal hat er einen weniger bekannten Ort besucht, den Kunstraum D21. Hier hat eine Schriftstellergruppe aus dem diesjährigen Gastland Serbien angelegt. Angelegt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Visionärski Transport nennt sich diese bunte Truppe, die mit einem Holzfloß zur Buchmesse gekommen ist, direkt aus der serbischen Hauptstadt Belgrad hier nach Leipzig-Lindenau in den Kunstraum D21. Nun stehen und sitzen Besucher auf diesem Floß und lauschen der romantisch-poetischen Performance von Nicola Koruga und Nadja Rotenburger.
Gemeinsam mit Nicola werde ich Wege in Belgrad gehen, die ihm längst bekannt sind.
Visionärski Transport. Das sind ein halbes Dutzend junger Künstler aus Deutschland und Serbien. Schriftsteller, Botaniker, Umweltforscher, Fotografen, Zuhörer und Geschichtenerzähler, die tatsächlich mit dem Floß von Bosnien über Kroatien bis nach Belgrad in Serbien gefahren sind, um Land und Leute kennenzulernen.
Gefahren sind wir 5 Wochen, gebaut haben wir 2 Wochen. Also man lernt auf jeden Fall das Land, vielleicht nur in Ausschnitten kennen, aber Leute auf jeden Fall sehr viele. Und wir sind morgens losgefahren und manchmal stand halt ein Haus am Fluss, dann haben wir angehalten oder Leute haben uns gewunken. Also die Leute haben da so eine ganz große Gastfreundschaft uns entgegengebracht, deswegen die Begegnungen mit den Menschen waren eigentlich die stärksten Eindrücke überhaupt. Viele Teile des Romans spielen jetzt auch in Bosnien und Serbien.
Teile heißt Nora Wickes Roman, der einige der intensivsten Erlebnisse dieser 500 Kilometer langen Reise auf den Flüssen Vrbas und Save erzählt. Hier im Leipziger Kunstraum D21 liest die 29-Jährige, die gerade ihr Studium in kreativem Schreiben in Hildesheim abschließt, ein paar Geschichten daraus.
Ich bin eines Tages aus dem Fluss gestiegen, hätte sie zu Ihnen sagen können. Ich bin später wieder eingestiegen und habe mich woanders hintreiben lassen. Ein paar Mal umgestiegen, mitgezogen worden. Dem Strom entgegenhalten, was zu gebrauchen ist, herauszuziehen.
Ebenfalls mit von der Flusspartie war auch Franziska Wicke, die seit dieser Reise vor gut 2 Jahren sogar in der serbischen Hauptstadt Belgrad lebt und das Gastland der diesjährigen Leipziger Buchmesse mittlerweile ganz gut kennengelernt hat, mit all seinen Ängsten und Hoffnungen, die sich auch in der serbischen Literatur, vor allem der jungen Autoren, wiederfinden, so die 31-jährige Künstlerin und Deutschlehrerin.
Das war halt ganz lange dieses, wir sind isoliert und so ein Empfinden von einer Ungerechtigkeit. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass viel ich so eine Wut merke, ne? Weil Serbien geht es ja wirtschaftlich auch nicht wirklich gut. Dass es viel so ein Suchen nach einer Identität ist, aber auch viel so ein, es kann einfach so alles nicht weitergehen, muss irgendwas Neues kommen.
Junge serbische Künstler auf der Leipziger Buchmesse. Schon beinahe Tradition hat hier die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse, eine Art Frühjahrspendant zum Deutschen Buchpreis im Herbst. In der Kategorie Belletristik gab es eigentlich nur gute Bücher. Gewonnen hat übrigens Clemens Setz, ein Österreicher, weshalb die Wahl für die Jury nicht leicht war. Einer der Favoriten war Arno Geiger mit seinem Buch Der alte König in seinem Exil. Der 1968 geborene, auch Österreicher, erzählt darin die Geschichte seines Alzheimer-kranken Vaters. Vom Thema her eigentlich ein Sachbuch, von der Ausführung her ein sehr poetisches und sehr berührendes Buch. Auch Arno Geiger war bei uns im Übertragungswagen. Arno Geiger, die Krankheit machte etwas mit uns allen, haben Sie im Buch geschrieben und meinten die ganze Familie. Was hat die Krankheit Ihres Vaters denn mit Ihnen gemacht?
Zunächst sind wir alle hingefallen. Alzheimer ist etwas unglaublich Mächtiges. Und ich war Ende 20, als das losging und wir waren Grünschnäbel. Und ich habe gedacht, ich bin jung, ich bin stark, ich bin gesund, ich bin fröhlich und raus in die Welt. Und dann diese Hilflosigkeit und auch zu sehen, wie zerbrechlich wir alle sind. Gerade wenn das eben der Vater ist. Also mein Vater, der Inbegriff für mich der Unabhängigkeit und der Selbstständigkeit, Autonomie, auf das hat er immer sehr Wert gelegt. Und plötzlich verliert er Fähigkeiten, die so selbstverständlich sind und...
Und Sie haben ihn gepflegt?
Ich habe halt viel Zeit mit meinem Vater verbracht. Also in der Nähe sein, ein bisschen aufpassen, einfach im Gesellschaft leisten, reden.
Heimatlosigkeit ist ein Begriff, der in Ihrem Buch sehr oft vorkommt und der mich immer sehr berührt hat, wenn er auftauchte, weil Ihr Vater hat sich nicht mehr heimisch in dieser Welt gefühlt. Wie hat sich das geäußert?
Naja gut, das war schockierend, dass er plötzlich sein eigenes Haus und sein eigenes Wohnzimmer nicht mehr erkennt und sagt, ich möchte nach Hause gehen. Und ich konnte das überhaupt nicht fassen, dass mein Vater, der 1945 als gerade 19-Jähriger nach sehr traumatisierenden Erfahrungen zurück ins Dorf gekommen ist und nie mehr von dort weggegangen ist, nie mehr, wir sind kein einziges Mal in den Urlaub gefahren, dass der plötzlich sagt, nein, hier bin ich nicht zu Hause. Und ich habe versucht, ihm das zu erklären, dass er sagt, also bitte, du wirst doch dein eigenes Haus und deine eigenen Möbel erkennen. Und dann hat er gesagt, nein, ich gehe jetzt nach Hause.
Heimatlosigkeit ist ja vielleicht auch diese existenzielle Erfahrung, die wir alle irgendwie so ein bisschen haben. Also vielleicht ist das der Grund, dass einen diese Passagen besonders berühren und Sie die vielleicht auch deshalb besonders rausgestellt haben?
Ja, weil das ein Punkt ist, an dem ich auch begriffen habe, wie viel das mit mir selber zu tun hat. Das war ein ganz besonderer Moment, als ich dann mal in meiner Verzweiflung, nachdem ich ihm versucht habe zu erklären, dass er zu Hause ist und er das überhaupt nicht annehmen wollte, ich ihn dann gefragt habe, Papa, wie schaut's bei dir zu Hause eigentlich aus? Und dann hat er sich umgeschaut im Wohnzimmer und hat gesagt, ja, so wie hier, nur ein bisschen anders. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, das hat mit mir so viel zu tun. Also dieser Satz, ja, also zu Hause ist so wie hier, nur ein bisschen anders. Und wir werden in diesem Leben alle nie ganz heimisch.
Sie schreiben, der tägliche Umgang miteinander glich jetzt immer öfter einem Leben in der Fiktion. Das berührt auch noch das Thema Sprache, das berührt Sie aber auch als Schriftsteller. Was meinen Sie genau damit?
Ja, eben wenn mein Vater gesagt hat, ich gehe nach Hause, dass ich ihm dann eben versucht habe, ihn in die gewohnte Welt zurückzuholen, also ihm zu erklären, dass er das einfach falsch sieht, dass man kann nicht nach Hause gehen, wenn man schon zu Hause ist. Solche Wortwechsel gab's von wem, und er hat dann gesagt, ja, sachlich ist das richtig, was du sagst, aber ich gehe jetzt trotzdem nach Hause. Und heute, also ich habe das oft genug probiert, erfolglos. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich gehe mit. Und er war völlig erstaunt, dass ich sage, ich gehe mit. Und er sagt, was meinst du damit mit ich gehe mit? Und sage ich, ja, ich gehe auch nach Hause, was soll ich hier? Und er hat dann gesagt, ja, aber dann schaut das ja für mich geradezu großartig aus, wenn du mitgehst. Und ich habe gesagt, ja, doch, jetzt warten wir noch, bis es aufhört zu regnen und dann hauen wir ab. Und in dem Moment war das Gefühl der Fremdheit gemildert. Und er war plötzlich nicht mehr allein, sondern wir waren zu zweit. Und das heißt, dass ich seine Wirklichkeit gelten lasse und meine, mit meiner war nichts mehr anzufangen. Also es gab kein gemeinsames Leben mehr in meiner Welt. Es gibt nur noch ein gemeinsames Leben in seiner Welt. Und das ist, wenn man so will, teilweise eben eine Art von Fiktion, auf die ich mich einlassen muss und auf die ich mich dann mehr und mehr sehr, sehr gerne eingelassen habe, weil das Strahlen im Gesicht meines Vaters die Rückkehr zur Wirklichkeit ist.
Weiß Ihr Vater, dass Sie ein Buch über ihn geschrieben haben? Bekommt er mit, dass Sie Erfolg damit haben?
Ja, doch. Also,
weiß er, dass Sie es sind? Dass Sie sein Sohn sind?
Ja, ich war vor einer Woche zu Hause und war, er ist jetzt im Seniorenheim auf der Pflegestation, und dann kam eine Frau, die auch oft dort an jemand Angehörigen besucht, und hat mir erzählt, dass ich zu ihm hingegangen sei und gesagt habe, August, ach, dein Bub ist so erfolgreich, und er hat ja drei Söhne. Und dann hat er gesagt, welcher, der Arno? Und er hat seit 2 Jahren nicht mehr meinen Namen von sich aus ausgesprochen. Und das hat mich schon sehr berührt, dass er so reagiert. Also sogar, welcher, der Arno? Also er weiß das schon, ja.
Der Schriftsteller Arno Geiger. Das Erzählen, so schreibt er, bringt dadurch, dass es sich dem Verschwinden widmet, die verschwundenen Dinge zurück. Genau das ist ihm gelungen mit seinem Buch »Der alte König in seinem Exil«. Das war die Bücherwelt von der Leipziger Buchmesse und das war, wie schon angekündigt, die letzte Sendung ausgestrahlt über die Kurzwelle. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie die Bücherwelt als Podcast. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge unter www.dw-world.de/buch finden Sie alle Angaben. Ich bin Gabriela Scharf. Machen Sie es gut.